Meine Lieben, wir legen heute den dritten Stein in das Fundament des Glaubens, und zwar die Lehre von den Taufen. Oder halt, wie es hier in Hebräer 6 steht, von der Lehre der Waschungen. Wir lesen Kapitel 6, erste drei Verse. Darum wollen wir die Anfangsgründe des Wortes von Christus lassen und zur vollen Reife übergehen, wobei wir nicht nochmals den Grund legen mit der Buße von toten Werken und dem Glauben an Gott, mit der Lehre von Waschungen, von der Handauflegung, der Totenauferstehung und dem ewigen Gericht. Und das wollen wir tun, wenn Gott es zulässt. Wir haben den Moment, da wo wir es tun, da wo es gewünscht wurde, und wir tun es. In der anderen Übersetzung steht, darum wollen wir jetzt die Anfangslehre von Messias verlassen, zur Vollkommenheit übergehen, nicht aber im Hals, den Grund legen mit der Buße von toten Werken und dem Glauben an Gott, mit der Lehre von Taufen. Also, heute haben wir Lehre von Taufen. Wo wollen wir anfangen? Was ist Taufe? Oder wie es halt schon in der anderen Übersetzung steht, von der Lehre von Waschungen. Also im Judaismus gab es bestimmte rituelle Waschungen, Mikwa genannt, und die waren notwendig nach den Tagen der Reinigung. Wenn man sich rituell unrein gemacht hat, nicht unbedingt gesündigt hat oder halt auch gesündigt, rituell unrein. Kann sein, dass jemand den Toten berührt hat, kann sein, dass oder nach den Tagen der Reinigung der Frau und so weiter war bestimmte Voraussetzungen, da wo die Mikwe notwendig geworden ist. Verschiedene Waschungen, und in diesem Zusammenhang sollen wir auch die Taufe sehen. Taufe, Mikwe oder halt die Waschungen, Mikwe ist im Judaismus viel verbreitet gewesen. Das aramäische Wort Mamodita, Taufe, ist vom hebräischen Amat, Aufstehen, abgeleitet. Und im Aramäischen bedeutet Amuda, der Pfeiler. Im Morgenland werden die Jünger und Nachfolger eines großen Mannes seine Pfeiler genannt, denn sie stützen ihn. Und das war so eine Redensart. Er ist ein Stützpfeiler hinter mir gewesen. Praktisch, wenn der Lehrer Jünger gehabt hat, Talmidim, und sie stützten ihn. Das war jetzt aus dem Aramäischen. Was ist mit Taufe gemeint? Was ist Voraussetzung für die Taufe? Und ob Jeschua selber getauft worden ist, wissen wir. Natürlich steht auch in Matthäus 3, Verse 13, Vers 15, da kommt Jeschua aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Und er sagt auch, es gebührt uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Also, wir sehen, dass Jeschua uns den Weg zeigt, denn er selber wurde getauft. Seit dem Ursprung der Gemeinde steht die Taufe im Zusammenhang des Eintritts eines Menschen in die örtliche Gemeinde. Taufe sollen wir auch sehen als Handeln Gottes. Gott vermittelt sein Heil durch sein geistvolles Wort. Und hier erreicht er auch eine Verleiblichung. Praktisch, dass der Täufling, derjenige, der getauft wird, der wird einem Leib hinzugetan, eine bestimmte Gruppe. Und es war schon immer so, seit dem Ursprung der Gemeinde, dass die Taufe im Zusammenhang des Eintritts in eine örtliche Gemeinde. Wir sollen auch die Wassertaufe, wie wir sie nennen, von der Geistestaufe nicht besonders trennen. Denn Taufe sollen wir wie ein Akt des Handeln Gottes sehen, und das ist eine Einheit. Denn überall wird auch gerichtet, dass es meist auch zusammen berichtet wurde, dass der Mensch, der die Wassertaufe empfangen hat, auch im Geist Gottes getauft wurde. So sollen wir auch sehen, die Wassertaufe. Das neutestamentliche Bild der Wiedergeburt, so wie wir in Johannes 3 es lesen, Verse 3 bis 5, oder bei Bei Petrus, 1. Petrus 1,3, da sehen wir, dass der Mensch sich nicht selbst von Grund auf erneuern kann. Es ist Gottes Geist, der unter stärksten Bezug auf Messias-Geschehen den neuen Menschen hervorbringt. Das ist die neue Geburt, die neue Geburt. Die Taufe gehört bei den Aposteln unmittelbar zur Verkündigung. Nicht danach, nicht davor, sondern unmittelbar. Sie hatte ihren Platz auch im Akt der Bekehrung. Sie setzt aber eine innere Einstellung voraus, die dem Heil zugerichtet war. Der Mensch musste glauben, der Mensch müsste Buße tun. Denn auch in Apostelgeschichte 2,38 sagte Petrus, tut Buße und es lasse sich jeder taufen in den Namen Jeshua HaMashiach. Genauso in Markus, letztes Kapitel, am Ende steht, wer glaubt und sich taufen lässt, wird errettet werden. Also gehört die Taufe zu dem Prozess der Rettung. Man sollte den Menschen nicht nur ins Wasser untertauchen, sondern ihm auch beibringen, also praktisch jünger machen. Geht und lehrt die Völker, indem ihr sie tauft, indem ihr sie tauft. Und so sehen wir, dass bei dem Prozess der Wiedergeburt die Taufe sehr wichtig ist. Auch Titus schreibt darüber in Kapitel 3. Es ist praktisch ein abschließender, einmaliger Akt zu verstehen und der bedarf keiner Wiederholung. Der Mensch wäscht sich nicht selbst, sondern er wird gewaschen. Die ihn zuvor von Gott trennende Schuld wird vergeben und er vergibt sich ja nicht selbst, sondern Gott tut es. Deshalb sollen wir auch die Wassertaufe als Handel Gottes sehen. Wenn wir in der Taufe ein Handel Gottes sehen, so kommen wir auf die Frage, ob diesem Handel eine Heilsnotwendigkeit eignet. Und so wie ich das sehe, die Taufe ist ein Resultat dessen, was im Herzen geschehen ist. Wir sehen dann praktisch mit unseren Augen, was im Menschen für Prozesse verlaufen sind oder sind noch im Laufen. Und wir sehen, dass der Mensch reif ist für das Reich Gottes, dass er für diese Welt stirbt und für die neue Welt geboren werden wird. Also so auch in Apostelgeschichte lesen wir im Kapitel 2, Verse 37, 38. Als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße und an jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jeshua Mashiach zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Wir sehen, auf Rat der Apostel werden Menschen sich taufen lassen. Was ist Ziel der Taufe? Wie ich schon sagte, seit der ersten Gemeinde, seit der apostolischen Gemeinde im ersten Jahrhundert, seit dieser Zeit sehen wir, dass die Taufe auch als Verleiblichung mit dem Leib des Messias gesehen wird. Der Getaufte wird der Ortsgemeinde und damit zugleich dem weltweiten Leib des Messias einverleibt. Obwohl, wie ich schon gesagt habe, wir sollen es nicht getrennt von der Taufe im Heiligen Geist sehen, denn der Geist Gottes steht geschrieben, er tauft uns in den Leib des Messias. Das geschieht auch zugleich mit der Wassertaufe. Fortan ist der Getaufte ein Glied am Leibe des Messias und damit in die Gemeinschaft derer gestellt, die wechselseitig aufeinander angewiesen sind und sich unterstützen. Die Taufe zielt aber auch auf eine Verleiblichung in dem Sinne, dass das ganze Leben des Täuflings nunmehr als aus der Taufe herausgelebt wird. Dass der Glaube also kein theoretischer Akt bleibt, sondern die Erfahrung der Kraft seiner Auferstehung, auch die Erfahrung der Gemeinschaft seiner Leiden mit sich bringt. Auch unter Umständen sogar eine Gleichgestaltung mit seinem Tod. Philipper 3, Vers 10. Fairerweise muss der Täufling in der Taufunterweisung deutlich gemacht werden, dass er in seiner Taufe aufs Ganze geht. Die Barmherzigkeit Gottes motiviert ihn, sein ganzes Leben mit Leib und Seele als lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer hinzugeben. In Römer 12, Vers 1 finden wir das. Deshalb tut die Gemeinde gut daran, sich an die Anfänge ihrer Geschichte erinnern zu lassen. Als göttliche und menschliche Handlung zielt die Taufe auf ein Leben in der Heiligung. Das heißt, die Taufe vergewissert den Täufling der Gabe des Geistes und motiviert ihn zugleich, die Kraft des Heiligen Geistes in der Gestaltung aller Lebensbereiche in Anspruch zu nehmen. Im alltäglichen Leben nach der Taufe ist es von entscheidender Bedeutung, dass der Getaufte sich dem wegweisenden Wort Gottes aussetzt. Auch der Gemeinschaft der Schwestern und Brüder in der Ermutigung und Korrektur. In Apostelgeschichte 2, 41, die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen, und es wurden an jenem Tage etwa 3000 Seelen hinzugetan. Wie gesagt, Taufe sehen wir als ein Akt der Verleiblichung mit dem Leib Messias. Was ist noch mit der Wassertaufe zu sagen, im Zusammenhang mit der Wassertaufe? Was ist noch zu sagen? Also, es ist eine rituelle Reinigung in der Essener Gemeinde gewesen, ersten Jahrhunderts. Es ist Proselytentaufe auch aus den entsprechenden Quellen zu entnehmen. Auch Johannes der Täufer, der kam und sagte, das Reich Gottes ist nahe geworden und alle kamen zu Jordan und ließen sich taufen. Also vor dem Kommen des Messias, vor dem ersten Kommen des Messias, war schon Taufe bekannt. Waren, wie gesagt, diese Waschungen, die Mikwe, bekannt. Twila, sagen wir im Jüdischen. Die Taufe finden wir im Griechischen unter dem Wort Baptizo. Und dieses Wort Baptizo heißt untertauchen. Es wird sogar im Sinne von vernichten gebraucht. Was heißt dann und was bedeutet die Wassertaufe? Wassertaufe ist eine Taufe in den Tod. Und das wollen wir mal lesen. Und wir nehmen Römer 6, Verse 3 und 4. Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Maschiach Jeschua hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Messias durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, so dass wir der Sünde nicht mehr dienen. So, das war Römer 6, 3 bis 4. Taufe ist ein öffentliches Bekenntnis der erlebten Bekehrung und Wiedergeburt, ein Akt des Glaubens. Ein Akt des Glaubens, das ist die zweite Bedeutung der Taufe. Was ist denn Taufe noch? Taufe ist noch ein Zeichen des Bundes zwischen Mensch und Gott. Der Mensch, der sich taufen lässt, er zeichnet einen Vertrag, oder besser gesagt, Vertrag ist zu schwach für dieses Wort, er unterzeichnet einen Bund mit Gott. Ein Bund ist viel stärker als Vertrag und er unterzeichnet einen Bund mit Gott mit der Taufe. Praktisch der Mensch wird dadurch, dass er in eine andere Substanz hineingetaucht wird, symbolisch dargestellt als Tod, er stirbt für diese Welt, für diese Umgebung, in der er gerade ist. Durch das Untertauchen verschwindet in eine andere Substanz. Er geht runter, er stirbt für diese Welt. Und da, wo er herausgebracht, man sieht, dass er neu aufsteht und er lebt neu. Die Taufe vergleichen wir mit der Beschneidung. Es ist ein Abgetrenntsein vom Alten. Es ist eine Trennung. Und so sehen wir auch die Wassertaufe. Taufe in den Tod, es ist eine Trennung, ein sichtliches Zeichen der Trennung von der Welt. In 1. Petrus 3, Vers 21. In den Tagen Noahs, also aus dem Kontext gerissen, 8 Menschen ließen sich durch taufen, durch Wasser wurden sie erlöst. Und Vers 21. Darin ist vorweggenommen, was uns jetzt erlöst, das Wasser der Eintauchung, die nicht den Leib von Schmutz reinigt, sondern ein Gelübde ist, sich ein gutes Gewissen vor Gott zu bewahren durch die Auferstehung Jeschuas des Messias. Wir sehen, dass es ein Gelübde, ein Versprechen, ein Unterzeichen des Bundes. Und damit wir dieses Unterzeichnen erleben, durchleben können, sind bestimmte Voraussetzungen notwendig. Wir müssen bekehrt sein. Ja, wie ich schon gelesen habe, Apostelgeschichte 2,38. Wir müssen wiedergeboren sein und das geschieht auch der Prozess der Wiedergeburt, Johannes 3,3, so wie Jeschua Nikodemus erklärt, dass der Mensch von Neuem geboren wird, wie auch wir in 1. Petrus 1 gelesen haben, Vers 23. Und Glaube, der Mensch muss glauben, bevor er durch die Wassertaufe in den Leib Messias aufgenommen werden kann. Warum Wasser? Wir müssen verstehen, dass der Mensch, der wird gerettet durch den Glauben an das Opfer Jeschua in Römer 10,9. Seine Sünden werden abgewaschen, natürlich nicht mit dem Wasser. Seine Sünden werden gewaschen durch das Blut Jeschua, Offenbarung 1,5. Und das Wasser, das gebiert den Menschen nicht neu. Die Wiedergeburt, die Neugeburt, die geschieht durch das Wort Gottes und Wirkung des Heiligen Geistes. Jakobus 1,18 und Johannes 3,6. Wozu brauchen wir dann Wasser? Weshalb? Also, wir müssen zurückgehen zu der Zeit Noahs. Und wir sehen, dass das Wasser praktisch die Familie Noahs. Und die Familie hat ja an Gott geglaubt. Und das Wasser hat Noah und seine Familie von der verlorenen Welt getrennt. Von der Welt, die verloren und gerichtet wurde. Und dieses Wasser hat Noah von dieser Welt getrennt. Und so sehen wir, dass das Wasser ein Mittel ist, womit wir getrennt werden von dieser Welt. Auch als das Volk Gottes aus Ägypten ging, hat auch das Wasser sie von dem alten Leben als Sklaven sie getrennt. Also zwischen dem alten Leben als Sklaven und dem neuen Leben als freie Menschen war das Wasser des Roten Meeres. Das Wasser trennte die Israeliten von den Ägyptern. Einige wurden gerettet, die anderen sind verloren gegangen. Und aus dem Wort Baptizo lernen wir, dass es wirklich Untertauchen sein soll. Nicht einfach den Mensch bespritzen, sage ich so. Also wir sprachen von dem Wort Baptizo und nach diesem griechischen Wort Baptizo heißt, dass der Täufling untertaucht werden soll. Das ist nicht eine Bespritzung des Menschen mit dem Wasser, mit den Tropfen des Wassers, sondern volle Untertauchung. Und wir sehen in Markus 1, Verse 9 und 10 Folgendes. Und es geschah in jenen Tagen, dass Jeschua von Nazareth in Galiläa kam und sich von Johannan im Jordan taufen ließ. Und sogleich, als er aus dem Wasser stieg, sah er den Himmel zerrissen und so weiter. Wir sehen, dass er aus dem Wasser stieg. Er stieg aus dem Wasser. Er war untergetaucht durch Johannes. Und genauso, wenn wir Apostelgeschichte lesen, Apostelgeschichte 8, Verse 38 und 39, schauen wir mal, öffne ich mal schnell, Verse 38 und 39. Und er ließ den Wagen anhalten, der Philippus und der Kämmerer, Und sie stiegen beide in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufgestiegen waren, also wir sehen, dass der Prozess der Untertauchung da gewesen ist, und das heißt auch, dass dieses Wort Baptizo und die jüdische Mikwe zeigt uns auch, wie das früher auch war. Und so machen wir es auch heute. Wir taufen Menschen in den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Da gibt es Diskussionen. Da gibt es Menschen, die sagen, ja, diese Taufformel kommt aus der katholischen Kirche. Und in der Apostelgeschichte finden wir, dass die Menschen in den Namen Jeshua getauft wurden. Also man tauft die Jünglinge in den Namen des Meisters, in den Namen des Lehrers. Und aus dem Hebräischen heraus sehen wir, dass es besser übersetzt, nicht in den Namen, sondern zu der Erkenntnis der Namen, zu dem Namen. Also man erkennt seinen Meister durch die Taufe. Und ob wir in den Namen Jeshua getauft werden, wir erkennen den Namen Jeshua. Und wo, ich sehe da keinen Unterschied. Und wenn wir einfach den Namen des Vaters und des Sohnes erkennen, in Offenbarung lesen wir, dass die Geretteten zwei Namen auf ihrer Stirn hatten, Namen des Vaters und den Namen des Sohnes. Ich sehe hier keinen Unterschied. Ich persönlich sehe hier keinen Unterschied in den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes oder halt in den Namen Jeshua. Ich taufte letzte Zeit die Menschen nur in den Namen Jeshua. Das ist meine Überzeugung, aber in den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes zu taufen, finde ich auch nicht falsch. Und wer jetzt getauft worden ist im Namen des Vaters, im Namen des Sohnes, wo ist der Unterschied? Ich sehe da keinen Unterschied, weil Gott Echad ist. Gott ist eins. Vater und Sohn sind eins. Und wenn wir das verstehen, da brauchen wir die Menschen nicht neu taufen. Somit beenden wir erstmal ganz kurze Lehre der Taufe und kommen dann zu der vierten Lehre, aber in einem anderen Teil. Danke.